Das Problem beim Recruiting ist, dass jeder glaubt, es zu können. Es ist bei vielen Kollegen, die ich im Laufe der Jahre so kennengelernt habe, sehr tief verankert, dass sie sagen, ja, wieso denn? Ich sitze dann da halt irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mit einem Kandidaten, mit einer Kandidatin zusammen, stelle halt so ein paar Fragen, ja, und irgendwie am Ende, naja, irgendwie es passt oder es passt halt nicht, aber easy.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge in unserer illustren Runde mit Anjali, mir und der lieben Desiree. Nachdem wir letzte Woche festgestellt haben, dass wir uns so viel zu erzählen hatten in Richtung Hiring-Manager-Interaktion und Recruiting-Training, haben wir gedacht, bevor wir euch mit einer 2-Stunden-Riesenfolge am Stück beglücken, wir machen 2 Folgen draus und Desi ist diese Woche wieder zu Besuch. Herzlich willkommen, liebe Desi.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Und heute geht's anknüpfend an die letzte Woche immer noch ums Thema Hiring Manager, aber auch ums ganze Thema Recruiting Training, was ja nicht nur die Hiring Manager mit einbeschließt, sondern auch die Recruiting Teams. Also was muss ich den Hiring Managern und den Recruitern eigentlich beibringen, damit der Prozess gut läuft und um mit letzter Woche abzuschließen, hier nicht so Fragen gestellt werden wie da, du bist doch teamorientiert, oder?
Vielleicht einmal kurz für alle die, die neu zuhören. Ich war in dem Fall die Annika, die auch diesen wunderschönen Podcast macht. Du hast nämlich gesagt,
und
mit mir.
Habe ich gerade gar nicht.
Nö, ja, aber ist ja nicht schlimm, dafür bin ich ja da. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Anjali. Guck mal, wir reden gerade so viel, ich sehe uns quasi gerade schon als eine Person.
Let's not go there. Desiree, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Recruiting-Training sprechen und wie man das mit den Hiring-Team macht. Ich freue mich ganz besonders darauf, weil in meiner Erfahrung ein Recruiting-Training eine fantastische Sache ist für HR, um wirklich unmittelbaren Impact oder positive HR-Arbeit zu generieren. Also man sieht unmittelbar, warum es total wichtig ist, dass HR hier involviert ist. Und es ist auch, finde ich, immer eine ganz tolle Möglichkeit für die Hiring-Manager und das Recruiting-Team, auch sich nochmal auf einer fachlichen, professionellen Ebene kennenzulernen. Und letztlich, surprise, ist es auch total gut, wenn eben nicht so witzige Fragen gestellt werden wie, Sie sind doch teamfähig oder wie ist das denn mit Ihnen und Ihrer Babyplanung? Und deswegen
richtig klasse Icebreaker, Anjali. Ich weiß gar nicht, was du da hast. Ich finde, da kann man schon mal reinfragen.
Sie sind ja jetzt auch so Anfang 30. Ich wollte mal fragen, wann kriegen Sie denn Kinder und wie sind die dann betreut? Was? Aber deswegen, Desi, ich freue mich total, dass du nochmal hier bist und uns jetzt, uns und allen Zuhörenden erzählst, wie wir ein Recruiting-Training so machen, dass wir die besten Fragen stellen, im besten Team und alle uns toll finden.
In der perfekten Welt, genau. Ja, vielen Dank. Vielleicht vorweg, warum ist ein Recruiting-Training so wichtig? Das Problem beim Recruiting ist, dass jeder glaubt, es zu können. Es ist bei vielen Kollegen, die ich im Laufe der Jahre so kennengelernt habe, sehr tief verankert, dass sie sagen, ja, wieso denn? Ich sitze dann da halt irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mit einem Kandidaten, mit einer Kandidatin zusammen, stelle halt so ein paar Fragen, ja, und irgendwie am Ende, naja, irgendwie es passt oder es passt halt nicht, aber easy. Oder ich mache das jetzt seit 6 Jahren immer mal wieder, ich kann das. Ich brauche da keine zusätzliche Unterstützung oder Hilfe. Ne? Das sind alles so die Sachen, die ich erlebt habe. Und es kann leider nicht jeder Mensch. Und ich glaube fest daran, dass ein vernünftiges, gut aufgesetztes Recruiting-Training eine unglaublich wichtige Basis schafft, um gute, professionelle Gespräche mit Kandidaten zu führen und nicht einfach nur den Kandidaten ein gutes Gefühl zu geben, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Leute heiraten, weil wir eben in der Lage sind, gut zu filtern und eben anhand unserer Anforderungen und der passenden Fragen dazu zu entscheiden, ob das der oder die richtige Person ist.
Finde ich total spannend in meiner Perspektive, aber ich freue mich über Annika und Desi, was ihr dazu sagt. Es gibt so ein paar Bereiche, wo immer alle denken, sie können das. Ist klassischerweise, ich finde, immer Marketing und PR. Also jeder kann irgendwie was schreiben. Und genauso HR, also nicht nur im Recruiting, sondern auch so Mitarbeitergespräche, Kündigungsgespräche. Mir hat mal jemand gesagt, ja, ich habe das mal gegoogelt, so schwer ist das ja nicht. Und das stimmt, im Recruiting ist es ja noch schlimmer, weil die Leute ja auch immer denken, ich saß ja schon mal auf der Seite. Ich habe das ja schon einmal gemacht.
Ich finde ja Vorschläge aus den Fachbereichen, finde ich ja mega gut. Ich liebe das. Es gibt einem in Teilen wirklich super gute Impulse. So, jetzt kommt das Aber. Ich hatte vor einigen Wochen, Monaten eine Interaktion mit einem Hiring Manager, der dann startete und mir erstmal Recruiting KPIs erklärt hat. Und welche denn gerne erfasst werden sollten, wo ich so sage...
Wie nett von ihm. Das ist aber sehr serviceorientiert.
Ich musste einfach total grinsen und war auch ausnahmsweise da mal relativ schlagfertig drauf und war nicht so direkt, was willst du eigentlich von mir? Sondern habe dann einfach mal zurückgefragt. Ging übrigens in Richtung Marketing-Attribution. Und das hat die Person total verwirrt. Und ich sag's, okay, und genau deswegen frage ich nicht bei dir in die Marketing-Attribution rein. Warum? Weil ich davon keine Ahnung habe und dir vertraue, dass du das total richtig machst. Genauso hat das einen Grund, warum wir diese KPIs im Recruiting bei uns gerade nicht erfassen, sondern eben auf andere schauen, weil die haben folgende Biases. Und letztlich sind wir total versöhnt aus diesem Gespräch rausgegangen, mussten beide herzlich lachen. Sorry für diesen kleinen Exkurs heute, aber das ist wieder so ein Thema, HR kann ich doch auch, weil ich habe ja auch schon mal 5 Leute eingestellt.
Ich sehe, wir haben was getriggert. Bevor wir jetzt weiter Hiring Manager bashen, Desi, ich fange jetzt neu bei About You an und möchte eine Stelle besetzen. Wie würdest du denn jetzt vorgehen mit dem Recruiting-Training? Was muss da rein? Muss das jeder gemacht haben? Erzähl doch einfach mal, wie du es aufsetzen würdest, wenn es bei About You noch keins gäbe.
Ja, vielleicht sage ich dazu ergänzend auch, dass wir auch gerade aktuell dabei sind, unser Recruiting-Interviewer-Training auch tatsächlich zu überarbeiten. Das heißt, ich stecke da gerade wirklich ganz tief drin. Grundsätzlich, mir geht es darum, den Beteiligten, die in so einem Interviewprozess involviert sind, denen dieses Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, dass sie in der Lage sind, einen professionellen Prozess zu führen und klare Entscheidungen treffen können. Und auch eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Kandidaten herstellen können, um eine Validität zu haben. So, warum entscheiden wir uns jetzt für diese Person und warum nicht für eine andere? Und wegzukommen von diesem Gut-Feeling. In meiner perfekten Recruiting-Welt gibt es unterschiedliche Level eines Recruiting-Interviewer-Trainings. Sprich, es sollte ein Basic-Training geben für Hiring-Manager und Interviewer, die wenig bis keine Erfahrung haben. Es sollte ein Training geben mit Fokus auf Positionen, wo man auf Lead-Level jemanden sucht, weil die Prozesse meistens nochmal ganz anders ablaufen. Und inhaltlich würde ich sagen, erstmal mit den Basics starten. Das heißt, wie requeste ich eine neue Stelle, ein Replacement? Wer sind meine Ansprechpartner? Wie funktioniert das alles? Mit welchen Formularen? Und was sind dann die nächsten Schritte? Sprich, Kickoff-Meeting, Job-Posting, CV-Screening, Interviewprozess und. Das heißt, einmal den Standardprozess aufzeigen. Dann in die Basics reingehen. Was sind die klassischen Do's and Don'ts? Wie verhalte ich mich überhaupt in einem Interview? Und das ist wirklich so, ich wühle da so ein bisschen im Urschlamm und eigentlich müsste das doch inzwischen bei allen Menschen angekommen sein. Aber nein, ist es leider nicht. Achtet auf eure Körpersprache. Kaut kein Kaugummi, wenn ihr da sitzt mit einem Kandidaten und schmatzt da vor euch hin. Esst bitte nichts während des Gespräches. Es ist okay, was zu trinken, kein Problem, aber knabbert nicht an irgendwelchen Sonnenblumenkernen oder so. Alles erlebt. Achtet auf das Licht, auf den Hintergrund. Also es sind wirklich die Basics. Gerade heutzutage bei den ganzen Online-Calls, die stattfinden. Ne? Schafft ein positives Umfeld. Macht ein bisschen Smalltalk am Anfang. Versucht so ein bisschen vielleicht auch die Nervosität des Kandidaten, der Kandidatin zu mildern. Und dann, ganz wichtig, welche Fragen stellt ihr bitte auf keinen Fall? Sprich, rund um Schwangerschaft, sexuelle Orientierung, Religion, Gesundheit etc. pp.
Angenommen, ich habe eine Logistik und dann habe ich jemanden, von dem ich vermuten würde, im Vorstellungsgespräch zum Beispiel, dass er den Ramadan feiert. Dürfte ich in diesem Fall sowas fragen wie, Brauchst du einen Gebetsraum zum Beispiel oder müssen wir das beim Schichtenplan mit einplanen oder sagst du auch, das ist No-Go?
Auf gar keinen Fall. Finger weg von solchen Fragen, hat in einem Interviewprozess absolut nichts verloren. Wenn ein Kandidat, eine Kandidatin der Meinung ist, dass er oder sie irgendetwas Spezielles benötigt, werden sie es erwähnen. Da kann man eigentlich recht sicher von ausgehen, aber solche Fragen auf gar keinen Fall stellen.
Was ich vielleicht kleiner Sidetrack bei Stellenausschreibungen gesehen habe, was ich total toll fand, war, dass die in der Stellenausschreibung schon drunter geschrieben haben, wir wollen dir den Bewerbungsprozess so angenehm wie möglich machen, wenn du besondere Bedürfnisse hast. Bitte sprich das proaktiv an, wir werden das dann berücksichtigen. Wenn ich das jetzt geklärt habe und durch die No-Brainer-Fragen gehe, wie komme ich denn jetzt dahin, dass es nicht ist, sie sind doch teamfähig, oder?
Das ist eigentlich der Hauptfokus des gesamten Trainings, ne? Wie ist so ein Interviewprozess aufgebaut? Was sind strukturierte Interviews? Geht nicht unvorbereitet in die Gespräche rein. Ihr müsst einen Fragenkatalog haben, den wir recruitingseitig sehr gerne mit euch erarbeiten. Und idealerweise haben wir im Zuge dieses gesamten Interviewer-Trainings natürlich auch bereits einen Fragenkatalog erstellt als Hilfestellung. Aus diesem Fragenkatalog kann sich dann ein Interviewer, ein Hiring Manager entsprechend bedienen, sucht sich bestimmte Punkte aus, auf die das Hauptaugenmerk gelegt werden soll und hat dann entsprechend diesen Fragenkatalog parat. Idealerweise ist das Ganze, wenn man ein gutes ATS hat, Applicant Tracking System, ist das Ganze bereits in Scorecards im System hinterlegt. Das ist dann natürlich so das perfekte Setup.
Daisy, das waren ganz viele englische Worte. Applicant Tracking System, das heißt, das ist das Werkzeug, mit der ich meine Kandidaten koordiniere und manage. Aber vielleicht, wenn du noch mal kurz sagst, Scorecard und das ist dann da drin.
Genau, also Scorecard ist im Grunde ein Dokument, was dann da drin eingepflegt ist, wo man einfach schon mal die Fragen hinterlegt hat, wo man ein gewisses Rating sicherlich auch noch mal machen kann, ne? Wie stark ist jemand, wie gut nutzt jemand Excel? Ne? Man macht dann vielleicht einen kleinen Case im Prozess, wenn Excel irgendwie relevant für den Job ist. Und dann kann man sagen, okay, die Person, die kann das im Schlaf oder die Person kann das halt nicht im Schlaf. Dann hat man vielleicht nochmal so ein kleines, so eine kleine Skala mit Bewertungsmöglichkeiten. Aber entscheidend ist, dass man halt während des Gesprächs natürlich dokumentiert, weil die Erfahrung zeigt, schon häufig am selben Tag noch am Abend, es ist nicht mehr präsent im Kopf. Man vergisst es ganz schnell. Man hat im Zweifel mehrere Interviews pro Tag, andere Termine. Und darum ist es wichtig, das Ganze stichpunktartig festzuhalten in dieser sogenannten Scorecard und die dann halt auch zu nutzen, um die Kandidaten auch einander gegenüberzustellen.
Ich finde, Thema nicht unvorbereitet ins Interview gehen, da sind es ja auch in Teilen so einfache Themen, beispielsweise den Lebenslauf des Kandidaten, der Kandidatin vorher kennen. Und ich hatte auch da schon Diskussionen teilweise, dass jemand dann reinkommt mit, ja, nee, dein CV habe ich aber nicht gelesen, wo ich mir denke, das ist halt schon eine so derartige Geringschätzung der Person, die mir da gegenüber sitzt, die sich die Zeit genommen hat, sich zu bewerben, zu mir zu kommen, sich vorbereitet hat. Und ich spiegel halt direkt zum Start so absolutes Desinteresse wieder zurück. Auch das gehört ins Basic-Training. Ich hätte da auch ein Tipp, wenn es mal passiert, ja, nehmen wir an, irgendwie Hiring Manager, total im Stress, super durchgetaktet, ein Termin nach dem anderen, hat dann an dem Tag 5 Kandidaten, Kandidatin, die er sie spricht und kommt irgendwie durcheinander mit, welcher CV bist du jetzt nochmal? Rette ich die Situation nicht. Es geht aber relativ einfach und zwar, indem man einfach sagt, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, dein CV ist mir natürlich bekannt, habe ich mir angeschaut, sonst hätten wir dich nicht eingeladen. Könntest du mich bitte nochmal durch die Highlights kurz durchführen und mir vielleicht die Punkte einmal nennen? Auch das finde ich wichtig, was nicht auf dem Papier steht. Gibt einem als Hiring Manager oder als Recruiter auch dann die Zeit, bis man den CV wieder offen hat und dann halt auch so eine Art, ich sag mal, Erinnerungseffekt sich wieder eingestellt hat, finde ich. Und das auf eine total wertschätzende und gesichtswahrende Art für beide Seiten. Und dazu sage ich nicht, dass man den CV nicht auf dem Schirm haben sollte, wenn man interviewt. Aber auch wenn ich den CV auf dem Schirm habe, von mir zum Beispiel, ist das eine ganz typische Frage zum Start des Interviews. weil ich wissen möchte, warum hat sich jemand für etwas entschieden? Warum war das Praktikum dort? Warum nochmal ein Auslandssemester dort? Die Punkte weiß ich auf dem Papier, das Warum dahinter weiß man nicht.
Danke, Annika. Ich könnte es nicht mehr unterstreichen, finde ich richtig gut. Und um nochmal auf das Thema Dienstleister intern zurückzukommen, also auch da sehe ich das Recruiting-Team auch in der Verantwortung, natürlich dafür zu sorgen, dass das Profil dem Hiring-Manager vorliegt, dass der das nicht kompliziert irgendwo raussuchen muss, sondern dass es im Kalender-Invite, dass es einen Link gibt, entweder in das System, das man hat, oder dass das Profil mit angehängt ist, je nach Strukturen, die man im Unternehmen hat. Und vielleicht auch nochmal eine kleine Mail vorweg schicken und sagen, hey, das ist eine Summary aus den letzten Gesprächen, die vielleicht ja auch schon geführt wurden, aus dem Gespräch mit dem Recruiter, dass ein Hiring Manager das nicht irgendwie noch im System in verschiedenen Scorecards oder was auch immer raussuchen muss, um das einfach ein bisschen leichter zu machen. Ja.
Ich erinnere mich daran, wenn ich der Hiring Manager bin oder die Hiring Managerin, und nicht mit dem Tool so oft arbeite, weil ja HR so viel mit dem Tool arbeitet, dass ich es natürlich viel, viel schöner fände, wenn mir jemand den Lebenslauf zuschicken würde oder noch besser, mir jemand den Lebenslauf in den Kalender-Invite schicken würde, damit ich da nur draufklicken muss. Ich erinnere mich aber an sehr aufgeregte RecruiterInnen, die vor mir standen und gesagt haben, das geht ja gar nicht wegen Datenschutz. Wie seht ihr das? Dass wir den CV nicht ausgedruckt im Drucker liegen lassen sollten, ist, glaube ich, klar. Aber Serviceorientierung gegen Datenschutz, gegen nutz halt mein System, auch wenn das wirklich nur für ATS genutzt wird.
Grundsätzlich bin ich auch dafür, das System zu nutzen. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, die sich kein hochkomplexes System leisten können. Dann muss man sich halt ein bisschen zu helfen wissen, um den Prozess ein bisschen zu vereinfachen. Ich glaube, alleine wenn man diesen Link hat im Invite, der direkt zu dem Profil in dem System führt, dann ist allen Beteiligten schon sehr damit geholfen. Ja.
Ich habe jetzt verstanden, Basics, benimm dich wie ein normaler Mensch im Vorstellungsgespräch, frag diese Fragen nicht und dann helft ihr operationalisieren, welche Fragen man braucht. Aber wie machst du das denn konkret in so einem Training? Heißt es, also wenn ich sage, ich brauche jemanden, der ist flexibel und empathisch, wie würdest du mir jetzt beibringen in diesem generischen Recruiting-Training, wie ich das mache?
In diesem eher generischen Recruiting-Training kann man natürlich nicht alle Fragen und alle Eventualitäten durchdeklinieren. Das ist dann etwas, was man in diesem Fragenkatalog verschriftlicht hat. Das heißt, im Recruiting-Training geht es eher darum, exemplarisch an 2, 3 Beispielen sich da einmal durchzuhangeln. Und zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, ich brauche eine erfahrene Führungskraft. So, dann hätte ich da zum Beispiel im Recruiting-Training 2 schöne Fragen drin. Eine schöne Frage ist beispielsweise, wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen, dass Leute bei dir im Team demotiviert waren, überarbeitet waren? Was hast du gemacht? So, und damit sind wir eben bei diesen Behavioral Questions, weil das ist laut aktuellem Stand der Forschung in dem Bereich die Aussage, fähigste Art und Weise, jemanden zu assessen, wie man so schön sagt, also herauszufinden, ob es die richtige Person ist am Ende für diesen Job und eben nicht diese Ja-Nein-Fragen stellen, nicht dieses, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, das sind so Fragen, die sagen nichts darüber aus, wie gut jemand in dem Job performen wird.
Schwächen kommen dann ja auch immer so schön. Ich kann so schlecht loslassen und auch im Urlaub, ich gehe immer ans Handy und bin immer einsatzbereit. Mega die Schwäche.
Mega die Schwäche. Ich bin zu committed.
Was ich liebe in Interviews, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Folge genannt, ich bin ein großer Fan von der Interviewtechnik bei McKinsey, weil die es schaffen, wirklich Fragen in dem Personal Fit Teil des Interviews sehr, sehr stark aufzubohren und das auch ganz transparent auf ihrer Website machen, zumindest früher gemacht haben, was sie interessiert, was die Werte sind, wozu man mit denen in Situationen einsteigen sollte. Und das finde ich super transparent. Dann kann man sich als Bewerber schon mal Gedanken machen, okay, was war denn bisher eigentlich so die, ich sag mal, anspruchsvollste Situation, die ich im Teammanagement bisher hatte? Und dann wird wirklich da reingebohrt auf diese einzelnen Themen und das auf eine ganz nette Art und Weise. aus sehr verschiedenen Perspektiven sehr, sehr tief gehen, dass man da auch wirklich merkt, ist das gerade eigentlich authentisch, was da geantwortet wird oder nicht? Weil ich finde, je mehr man an der Oberfläche bleibt, desto mehr ist auch die Möglichkeit, dass Bewerbende dann mit, ich sag mal, sehr sozial erwünschten Antworten eben um die Ecke kommen und sagen, ich bin so ungeduldig bei der Arbeit und nein und bin perfektionistisch und kann nicht eher Urlaub machen, bevor ich ein Thema abgeschlossen habe, sondern auch da wirklich du einen guten Einblick kriegst in, wie ist der Kandidat, Kandidatin in der Historie bereits mit solchen Situationen umgegangen und dann vor allem, passt das zu unserem Unternehmen? Es gibt richtig und falsch in solchen Fällen, nichtsdestotrotz gibt es ja auch da, wie lösen wir als Unternehmen kulturell präferiert genau solche Themen und wie eben nicht. Je tiefer man nach konkreten Situationen fragt und dann reinfragt, desto mehr kriegt man ein umfassenderes Bild.
Ich möchte einmal an die Community da draußen anmerken. Ich musste mir jetzt schon dreimal anhören, wie toll dieser Vorstellungsprozess bei McKinsey ist und was sie für tolle Fragen stellen. Wenn irgendwer bei Mackie arbeitet und das mal mit uns besprechen möchte. Annika hat so viel von diesem Prozess erzählt. Jetzt möchte ich auch mal mit jemandem da reden.
Das vielleicht auch nochmal dann dazu. Ich bin damals nach der Uni aus dem Prozess geflogen. Die haben mich nicht weitergelassen. Mit totalem Recht, weil ich mich in, ich glaube, 3 Case-Interviews in allen dreien vor Aufregung einfach komplett verrechnet habe und den totalen Knoten im Kopf hatte. Nichtsdestotrotz auch dazu wertschätzender Umgang mit Bewerbenden. Wie ihr merkt, erzähle ich bis heute von diesem Interviewprozess, weil ich sage, die haben einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. So, es war wirklich richtig gut. Die haben so gute Fragen da reingestellt. Es war ein super Feedback. Es war zeitnahes Feedback. Es war wirklich gelungener Prozess.
Annika, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, was meiner Meinung nach auch in dieses Training mit reingehört. Einfach den Teilnehmenden an diesem Training auch nochmal zu verdeutlichen, ihr seid das Gesicht des Unternehmens nach draußen. Der erste Kontakt, den Kandidaten haben, wenn sie mit einem Unternehmen sprechen, ist normalerweise erstmal der Recruiter, okay, aber dann im nächsten Step eben jemand innerhalb des Interviewprozesses, der Hiring Manager oder jemand aus dem Team, je nachdem. Und es kann passieren, wenn der Prozess gut läuft und man am Ende aus dem Prozess rausgeht und eine Absage bekommt, dass man sagt, schade, dass ich eine Absage bekommen habe, aber das war ein super Prozess. Und Jahre später wird noch darüber geredet, Werbung für das Unternehmen gemacht. Es wird im Freundes- und Bekanntenkreis positiv darüber geredet. Andersrum kann das aber auch ganz schnell passieren, nämlich wenn es nicht so gut läuft und die Leute ganz schnell draußen rum erzählen, wie ätzend der Prozess war und was das doch für ein blödes Unternehmen ist.
Das stimmt. Ich versuche nochmal zurück zum Recruiting-Training zu kommen. Vor 2 bzw. 3 Wochen haben Annika und ich sehr lange darüber geredet, was es für Verzerrungsfehler auf Interviewseite gibt oder wie wir es nennen, Biases. Wie erklärst du den Hiring-Managern, die jetzt nicht die ganze Zeit über Psychologie und Verzerrungsfehler nachdenken, dass mich in klein nochmal einzustellen vielleicht nicht die beste Person für den Job ist?
Unconscious Biases ist ein wichtiger Teil des Trainings. Nichtsdestotrotz ist das ein so, so großer Bereich, den kann man nicht zu 100% in diesem Recruiting- und Interviewer-Training abbilden. Ich glaube, man benötigt dafür nochmal ein ganz dezidiertes, separates Unconscious Bias Training mit allem drum und dran. Hier geht es darum, in erster Linie diese Aufmerksamkeit zu schaffen und zu sagen, wie wir damit im Interviewprozess umgehen. Also insofern summa summarum auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich glaube, es ist ein so umfangreiches Thema, dass man da auch definitiv nochmal ein separates Training für haben muss.
Jetzt, wo wir darüber sprechen, vielleicht habe ich einfach was angenommen, was bei euch gar nicht so ist. Wenn wir über Recruiting-Training reden, ich hatte jetzt immer im Kopf, wir haben ein Training, ähnlich wie ein Führungskräftetraining, wo wir 3, 4, 5, 7 neue Hiring-Manager oder Prozessbeteiligte drin haben und durchgehen, Freunde, das ist die Blaupause für, wie machen wir Interviews und gar nicht auf die konkrete Stelle, jedes Mal, wenn eine Stelle aufgemacht wird. Wir haben es immer gemacht, bevor jemand in so ein Interview sich setzen darf, muss der durch dieses Training, am liebsten natürlich nicht alleine, sondern mit ein paar Leuten.
Ja, ist bei uns tatsächlich nicht ganz so strikt geregelt.
bislang ist es so, es gibt dann so ein bisschen dieses generalistische Recruiting-Interviewer-Training, was dann mehrmals pro Jahr stattfindet, wo die Leute sich halt anmelden können, aber nicht müssen. Ich finde den Ansatz gar nicht verkehrt, gerade Führungskräfte auf einem bestimmten Level dazu einfach nochmal zusammenzusetzen und zu sagen, okay, das hier ist unser Rahmen. Und so sollte das laufen. Und lass uns doch einmal dazu austauschen. Nichtsdestotrotz findet durch diese doch recht intensiven Kick-Off-Meetings zwischen Recruiter und Hiring-Manager schon ein sehr, sehr dedizierter Austausch auch wirklich zum Prozess und den jeweiligen Steps statt. Nichtsdestotrotz nach wie vor ausbaufähig. Auch da sind wir gerade im Überlegen, ob wir auf der einen Seite so ein digitales Training aufsetzen, so Self-Service mit eben genau Basics und den Rahmenbedingungen. Da kann jeder reingehen, wann immer er oder sie möchte. Plus dann wirklich nochmal in regelmäßigen Abständen so ein Training, wo kleine Gruppen zusammenkommen, wo einfach nochmal ein Austausch stattfindet, wo Fragen gestellt werden können, wo man recruitingseitig auch nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann und die Kollegen da einfach auch ihre ganz persönlichen Situationen vielleicht auch nochmal loswerden können, wo sie vielleicht ein bisschen Hilfe benötigen. Ja.
Wir hatten damals bei Flaconi freitags immer eine Breakfast Lecture und das bedeutete im Grunde, es gab Kaffee und Brötchen und es konnte irgendwer seine Expertise teilen. Die Regelung war, es darf nur eine halbe Stunde sein und es muss irgendwie schon was mit der Firma zu tun haben oder spannend sein. Und was wir einmal gemacht haben, von TA aus, war, dass wir über diese Biases geredet haben. Also ganz allgemein haben wir gesagt, Leute, es gibt diese Verzerrungsfehler und die sind wichtig. Und ich überlege gerade, ob das vielleicht eine Lösung ist, weil diese Biases, die passieren ja nicht nur im Vorstellungsgespräch. Also ich habe die ja auch, wenn ich in einem Meeting mit jemandem sitze. Ich habe das ja immer, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Und das ist ja total sinnvoll, Leuten zu sagen, hey, wir haben Stereotypen bei uns. Und wir haben diese Similar-to-me-Effekt und den Halo-Effekt und sei dir dessen einfach für dich ganz individuell auch bewusst. Also
ich finde es ein cooles Format. Es ist häufig so, wenn man dann Leute ins Training setzt und die Trainings vielleicht auch nicht immer so super engaging gestaltet sind, dann schalten die Leute ab, sitzen davor, haben einfach nur so, ja, ich habe einen Haken hinter, ich habe dieses verpflichtende Recruiting-Training gemacht. Genauso wie mit so Compliance-Trainings dann hinterher. Und habe aber die Zeit genutzt, um meinen Mail-Backlog zu bearbeiten und habe eigentlich nichts mitgenommen. Und herzlichen Glückwunsch, deine HR-KPI sieht dann super gut aus, dass du sagst, ja, wir haben 99% Teilnehmerquote bei uns beim Recruiting-Training. Aber der Effekt ist letztlich nicht da. Das heißt, ich finde solche Themen über verschiedene Kanäle, verschiedene Formate abzuholen, richtig, richtig cool, weil ja, es zieht sich in alles rein. Es zieht sich im Zweifel auch in Performance-Bewertungen rein, also durch den kompletten Lebenszyklus von Mitarbeitenden.
Ja, auch nicht nur für Mitarbeitende, auch für dein Privatleben.
Ja. Sag mal, eine Mini-Frage habe ich gerade noch zu dem Thema Training. Desi, wie stehst du denn zum Thema Call-Shadowing, also als Recruiter mit in Calls zu gehen, sich die ersten Interviews von einer Person anzuhören, aber vielleicht auch mal reinzugehen, wenn jemand sagt, es klappt einfach irgendwie nicht so gut, meine Interviews laufen zäh, da gibt es ja 100.000 Gründe. Machst du das?
Ich bin da ein ganz, ganz großer Fan von. Ich mache es leider viel zu selten, einfach weil dann oft die Zeit fehlt. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Und das beginnt sowohl im Recruiting-Team itself, ne, also dass da die Recruiter untereinander sich shadowen sollten oder ich eben auch als Lead eben mit in die Calls reingehe und gar nicht, um zu sagen, oh, ich will euch jetzt kontrollieren oder micromanagen oder was auch immer. Jeder hat da seinen eigenen Stil, jeder macht das irgendwie anders. Aber ich glaube, es ist immer hilfreich, dann im Nachgang auch darüber zu sprechen, was läuft gut, was läuft nicht gut, was könnte man verbessern, was hat vielleicht gefehlt. Und eben in Richtung der Hiring Manager, glaube ich, hat das zwei Seiten. Auf der einen Seite bist du als Recruiter, wenn du da in die Calls mit reingehst, du kriegst fachlich nochmal ganz was anderes mit, was da gefragt wird und welche Antworten eben dann auch für den Hiring Manager wirklich relevant sind. Und auf der anderen Seite kannst du auch dann mehr als Berater agieren in Richtung deines Hiring Managers und eben da auch nochmal Tipps geben, wie die Fragen doch vielleicht nochmal ein bisschen anders aufgesetzt werden könnten oder wo man vielleicht nochmal hätte nachbohren können. So finde ich sehr wertvoll.
Wo wir gerade darüber reden, mit dem nochmal nachhaken und zuhören. Was ich aus der Recruiting-Perspektive immer so schwierig finde, ist, wenn ich jetzt ein Interview mit dir habe, Desi, dann bin ich mir sicher, du machst einen total guten Job, weil ich so ein nettes Gespräch mit dir habe, weil das ist ja so schön und dann hast du ja auf jeden Fall, hast du genau die gleichen Werte wie ich und dann sitze ich in einem Gespräch und da ist jemand, der ist mir jetzt vielleicht nicht so super sympathisch, dann erzählt er auch noch viel zu detailliert über seinen Coding-Experience und ich denke mir, ach Gott, auf gar keinen Fall will ich mit dem arbeiten, ist ein No für mich. Was kann ich ganz konkret als Hiring-Manager oder Betroffener machen, um das zu verhindern? Also wie würdest du das in so einem Training sagen, außer wenn du Leute doof findest, heißt das nicht, dass die doof sind?
Um da ganz ehrlich zu sein, ich glaube 100% ausmerzen lässt sich das nicht, weil wir einfach menschlich doch so getrieben sind, dass wir uns davon ganz, ganz schwer frei machen können. Die Frage ist, glaube ich, das, was entscheidend ist, wer arbeitet denn hier mit wem zusammen? Die Kandidatin, der Kandidat führt ein Gespräch mit ihrer zukünftigen Führungskraft. Wie passt das zusammen? Und kann der, die Kandidatin sich vorstellen, diese Person als Führungskraft zu haben? Ich glaube, das ist eigentlich die viel entscheidendere Frage und der entscheidendere Punkt. Wenn eine Führungskraft so ist, wie sie ist und bei dem einen oder anderen Kandidaten vielleicht nicht gut ankommt, dann ist das aber auch eine Erkenntnis und auch ganz, ganz wertvoll, weil dann können die Kandidaten sich zurückziehen und es bleiben die übrig, die sagen, doch, mit der Person komme ich gut klar, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oder ich finde die jetzt nicht so toll, aber ich bin professionell genug und kann im Arbeitsalltag damit arbeiten. So, das ist, glaube ich, viel entscheidender.
Ja, und vielleicht reicht es ja schon im Sinne von, es ist ein Anfang, dass man sich das auch nochmal bewusst macht. Dass man jemand ist, der vielleicht dazu tendiert, sehr viel über diese persönliche, wie gut connecten wir miteinander Ebene zu gehen. Wie oft soll denn deiner Meinung nach so ein Recruiting-Training durchgeführt werden?
Ich finde es hilfreich, wenn sowas 2 bis 4 Mal pro Jahr angeboten wird. Immer so ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie groß ist ein Unternehmen, wie viele neue Mitarbeiter kommen hinzu, wie viele dieser neuen Mitarbeiter sind überhaupt in einen Interviewprozess involviert, ne? Also ist das überhaupt relevant für sie? Davon würde ich das abhängig machen und unabhängig von irgendwelchen Trainings. Die Recruiter sind Dienstleister. Das heißt, wenn ein Hiring Manager irgendwie neu startet und es gibt gerade kein Training, Leute, setzt euch zusammen hin, bespricht das, gebt euren Hiring Managern einfach diese Selbstsicherheit, wenn sie sie nicht haben und diese Hilfestellung, die sie benötigen, um sauber durch den Prozess durchzukommen. Diese Zeit ist es immer, immer wert, weil das zahlt sich nach hinten rum immer aus. Ja.
Annika, wie siehst du das?
Ich finde, es kommt immer darauf an, welchen Bestandteil des Recruiting-Trainings man sich anguckt. Ich nehme jetzt das Beispiel, wie arbeite ich am besten mit dem Recruiting-Tool. Das würde ich sehr, ich sag mal, fallbezogen machen. Wenn ich ein neues LTS einführe, dann gibt es da entsprechend ein Training oder nochmal Refresher, wenn ich ein neues Feature oder ein neues Modul eingeführt habe. Ich finde, so Trainings zu Unconscious Bias, sowas sollte man deutlich häufiger machen als, ja, ich bin vor 5 Jahren in die Company eingetreten und habe hier ein Unconscious Bias Training gemacht. Sowas sollte man regelmäßig machen und dann auch einfach in coolen Formaten und nicht, okay, ich klicke es jetzt durch wie eine Compliance-Schulung auf Slides und setze meinen Haken, sondern wirklich so, dass man sagt, hey, ich erreiche die Leute auch dahinter.
Was mir gerade einfällt, was wir, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen und was für mich immer ein ganz großer Punkt noch für die Recruiting-Trainings ist, die Verteilung der Sprechanteile. Meine Erfahrung war immer, aber sagt ihr gerne, 80-20 und das bedeutet übrigens nicht 80% du, sondern 80% Bewerber, BewerberInnen und 20% maximal die Company-Seite.
Und ich finde, was da ausgeschlossen ist, ich mag es am Ende des Interviews wirklich nochmal zu sagen, man nimmt sich Zeit, nochmal ein paar Minuten, um Fragen zu stellen, also für den Bewerbenden Fragen zu stellen, wirklich nicht fachlich zwischendurch, sondern einfach nochmal, was hast du auf deiner Wäscheliste an Fragen, die du gerne jetzt nochmal bei mir loswerden möchtest? Und da finde ich es normal, dass man dann als Interviewer natürlich mehr redet, die letzten Minuten als Bewerbender auf der anderen Seite. Aber den Rest bin ich bei 80-20 komplett dabei.
Vielleicht die letzte Frage oder zur Einleitung der Ausleitung. Wir haben darüber gesprochen, dass man den Hiring Manager trainieren muss und dass man da natürlich ganz viel Unterstützung als Recruiting-Team geben muss. Aber wie trainiere ich denn mein Recruiting-Team?
Also aktuell, ich trainiere mein Recruiting-Team aktuell zu wenig, aber grundsätzlich, es ist viel Training on the Job, ne? Gerade Recruiter, die halt auch schon mehrere Jahre Erfahrung haben, die brauchen jetzt keine Basic Trainings mehr, sondern das sind diese Einzelfälle, die im Alltag aufkommen. Wie gehe ich jetzt mit diesem Hiring Manager um? Oh, was mache ich jetzt in dieser verzwickten Situation mit dem Kandidaten, dass man sich auch als Führungskraft dazwischendrin die Zeit nimmt, egal wie vollgetaktet der Terminkalender ist, dass man zusammensitzt, das gemeinsam bespricht. Das ist wirklich dieses, wo ich sage, Training on the Job, finde ich ganz wichtig. Knowledge Sharing Sessions, dass man gemeinsam als Team zusammenkommt, sein gemeinsam erreichtes, erlerntes Wissen miteinander teilt zu verschiedenen Themen. Ne? Das können so ganz harte Themen sein wie: Wie ist das Team aufgebaut, das ich betreue, damit die anderen Recruiter auch einen Einblick in die anderen Teams bekommen? Aber das können natürlich auch Lifehacks sein rund um, wie habe ich es geschafft, die schwierigsten Kandidaten doch noch dazu zu bewegen, unser Offer anzunehmen, obwohl sie parallel 5 andere höher dotierte Angebote hatten. Ne? Was habe ich getan? Und dann natürlich mit reingehen in Calls, ne? Gemeinsam Nachbesprechung machen. Das ist wichtig. Ja, sich einfach versuchen, die Zeit dafür im Alltag rauszublocken, weil das ist es wert. Und ich glaube fest daran, dass ich als Recruiting Lead nur so gut sein kann, wie das Team, das hinter mir steht. Und darum an der Stelle großes Danke an mein Team.
Das ist natürlich wahr. Was ich immer noch gemacht habe, wenn ich mit dem Recruiting-Team geredet habe, war das Mission-Statement wirklich nochmal gemacht. So, was ist unsere Erwartung? Was ist unsere Rolle? Was wollen wir machen? Weil wir haben letzte Woche viel drüber geredet, dieser Rollenkonflikt zwischen dem Talent Acquisition Manager und dem Hiring Manager. Aber das fand ich auch immer nochmal sehr wichtig zu sagen, ihr seid die Brücke. Also ihr seid zum einen der Türsteher, aber ihr seid natürlich auch gleichzeitig die diese Candidate Experience schön machen wollen und die vielleicht auch den Fachbereich mal nerven müssen mit, hey, kannst du bitte nochmal absagen? Und das fand ich immer ganz wichtig auch als Training. Also nicht nur diese fachliche Seite, sondern auch, warum seid ihr da und wo bringt ihr den Mehrwert für alle Beteiligten?
Ich könnte dir nicht mehr zustimmen, absolut. Und auch zwischendrin immer wieder, weil man gerät ja doch schnell in seinen Alltagstrott, ne? Die Leute immer wieder daran zu erinnern und auch dieses, jeder Kandidat, den wir im Prozess haben, ist ein menschliches Wesen. Vergesst das bitte nicht. Geht wertschätzend mit den Menschen um. Seht zu, dass die Leute, die hier aus dem Prozess rausgehen, ein gutes Gefühl haben. So.
Und es ist immer nur die Absage für die Stelle. Es ist nicht die Absage fürs Unternehmen. Man verliert da so viel Potenzial. Wenn niemand mehr Fragen hat, dann würde ich sagen, rufen Sie nicht uns an. Wir melden uns bei Ihnen. Es war total schön. Danke, danke, dass du nochmal zu uns gekommen bist, weil wir es so toll fanden. Ich hoffe, euch beiden hat es genauso viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht. Wenn ihr Hilfe braucht bei einem Hiring-Training aufsetzen, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Ich freue mich total auf nächste Woche. Es wird auch wieder spannend. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche und
tausend Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.